Stammtisch Folge Nummer 197. Ich habe tatsächlich gleich mal eine ganz ungewöhnliche Frage wahrscheinlich für dich, Alex. Denkst du an etwas Spezielles bei der Zahl 197 oder 97?
Boah, also bei der Zahl 97 denke ich an das goldene Jahr des Ruhrpots im Europapokal. Da hat ja, ich glaube, Dortmund die Champions League gewonnen und Schalke den UEFA Cup, wenn ich mich jetzt da richtig entsinne.
Innerhalb von wenigen Tagen, ja.
Ja, das ist jetzt so der erste Gedanke bei der Zahl 97. Du wirst die Frage nicht ohne Hintergrund gestellt haben.
Richtig. Ja. 97, da kann man aber auch gleich die Brücke schlagen zum Olympiastadion. Weil mir ist tatsächlich, nachdem ich heute geguckt habe, welche Folgennummer wir haben, als mir dann die 197/97 aufgefallen ist, ist mir sofort ein Bild in den Kopf geschossen. Lokalderby, 60 gegen Bayern.
3:3.
Das legendäre 3:3 mit Doppelpack von Hotte Held in der 15. und in der 18. Spielminute. Und dann natürlich das Traumtor von Jörg Böhme in der Minute 82 zum zwischenzeitlichen 3:2, wo jeder gedacht hat, heute passiert's. Wir wissen alle, wir mussten noch 2 Jahre warten. Und dann kam hinten raus noch Carsten Janke und hat das 3:3 gemacht. Aber das ist das erste Derby tatsächlich, an das ich mich plastisch erinnern kann. Ich glaube, das war sogar eine Nachmittagsübertragung bei Sat.1 Live damals.
Da war ich noch zu jung. Also da war ich 3 Jahre alt. Das weiß ich alles nur aus Erzählungen und Nachberichten. Mein erstes Derby war dann 99. Auch an das kann ich mich nur sehr flüchtig erinnern. Aber es war so der erste bewusste Löwenmoment, ja. Aber ich habe es natürlich in Zusammenfassungen und so gesehen, auch ein legendäres Derby natürlich.
Ich war damals 10 zu dem Zeitpunkt, das war der 4. Mai 1997, ein 18 Uhr Spiel.
Da war ich sogar 4.
Mai. Das, süß. Und das ist soweit interessant, ich weiß gar nicht, einige werden sich wissen, aber ich weiß es komischerweise, der 4. Mai ist mein Namenstag.
Florian. Das ist schon wieder, musste so sein.
Es musste so sein. Und kleiner Funfact dazu, das war ja die Saison 96-97 und das war nach dem Wiederaufstieg die erste Saison, wo 60 in beiden Derbys gepunktet hat. Im Hinspiel gab es ein 1:1, den Ausgleich hat damals ein gewisser Peter Novak geköpft, auch eher ungewöhnlich für dessen Körpergröße. Ja. Es war dann ein Auftakt, also Hinspiel 1:1, Rückspiel 3:3, dann in der nächsten Saison gab es ein 2:2, dann 2 Niederlagen, wieder ein Unentschieden und dann wissen wir alle, ist der Knoten in der Saison 99-2000 geplatzt. Knoten geplatzt könnte man vielleicht auch über den aktuellen Löwen sagen. Wir werden es jetzt erörtern. Wir waren auf Giesings Höhen. Wir schwelgen in unseren Erfahrungen und Erinnerungen und ansonsten werde ich einfach mal sagen, wir reden drüber auf die Löwen.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen, ihr habt es schon gehört, zu Folge Nummer 197 vom Löwenstammtisch. Heute wieder Alex und ich im Duo. Ich vermisse Anja langsam. Es ist echt ärgerlich, aber momentan vor Weihnachten, wir kennen es, es ist so ein bisschen der Wurm drin. Termine, Leben dazwischen und dann wieder Termine. Es ist undankbar. Trotzdem dürfte unsere Laune relativ gut sein, ne? Eigentlich, ob der Gesamtsituation.
Entspannt, würde ich sagen. Es ist jetzt keine Euphorie im klassischen Sinne, aber man kann ergebnistechnisch zumindest mal ein bisschen durchschnaufen, aus Löwensicht.
Ist es nur ein Durchschnaufen?
Nein, es ist schon mehr. Also natürlich nach 3 Siegen in Folge und mit Blick auf die Tabelle und die Ergebnisse auf den anderen Plätzen, natürlich schaut man gerne auf den Stand dieser Tabelle gerade, aber es waren jetzt 3 Siege und auch der Sieg gegen Schweinfurt war jetzt nichts für Feinschmecker, wie es immer so schön heißt. Pflichtsieg, souverän gewonnen, auch wenn der Gegner da tatkräftig mitgeholfen hat. Nicht mehr, nicht weniger.
Lass uns doch gleich mal einsteigen. Das Wetter war ja auf Giesings Höhen am Samstag spät Nachmittag, Abend dann doch auch besser, als man gedacht hat. Klar hat es mal zwischenzeitlich mal ganz kurz ein bisschen genieselt, aber eigentlich dafür, dass es so schlecht angesetzt war, war es eigentlich ganz angenehm. Wir haben uns getroffen im Giesinger Bräu. es war mega entspannt. Ich hatte, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber irgendwie, du wusstest zwar, okay, da ist der Tabellenletzte da, das muss ein Pflichtsieg werden. Und trotzdem war so die Gesamtgemengelage irgendwie komplett entspannt. Und ich hatte auch das Gefühl, niemand, also wirklich absolut niemand hat erwartet, so, das wird es 5-0 Kantersieg oder so, sondern naja, es irgendwie war, es war Konsens, dass es Zach wird.
Ja, das war Konsens, dass du dieses Spiel gewinnen musst und dass du ja über alles andere eh nicht reden brauchst. Also ich glaube, jeder ist so reingegangen und hat gesagt, naja, wenn sie das nicht gewinnen, dann mei, dann reicht's halt in dieser Saison einfach nicht für was auch immer. Ja, ich glaube, das war auch die Grundhaltung, mit der ich ins Spiel gegangen bin. Tabellenletzter zu Gast, ja, alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Aber natürlich auch in dem Wissen, dass du ein Spiel auch erstmal gewinnen musst. Jedes Fußballspiel musst du erstmal gewinnen. Und dass Schweinfurt auch jetzt nicht die berühmte Laufkundschaft ist, sondern dass die immer wieder mal auch nah dran waren an Punktgewinnen, an Siegen, die sie ja zum Glück bisher jetzt auch schon, ich glaube, zweimal haben sie gewonnen bisher in dieser Saison. Und da waren ein paar Spiele dabei, wo sie eigentlich nicht verlieren müssen. Und deswegen war es natürlich klar, dass das kein Selbstläufer wird. War es dann ja auch nicht. Ja, ich kann da nur die zwei Männer zitieren, die hinter uns standen in der Kurve. Hast du immer einen um dich herum, der einfach Blödsinn redet, 90 Minuten lang. Und die haben 90 Minuten lang sehr substanziell über Fußball gesprochen, jetzt auch mal über die Premier League und so. Also die waren im Stadion und die wussten, wovon sie reden. Und einer hat den fast schon philosophischen Satz gesagt: Nein, wir sind nicht Real Madrid. Wir sind immer noch nicht Real Madrid. Und dann sagt der andere: Ja, selbst Real Madrid ist ja gerade nicht Real Madrid, seit Xabi Alonso da Trainer ist. Also die haben quasi in einer kurzen Konversation haben sie den großen Weltfußball und 60 München quasi alles in zwei Sätze gepackt. Ja, und damit eigentlich alles beschrieben, was es zu beschreiben gibt momentan. Es ist kein Hurra-Fußball, aber ja, er ist erfolgreich.
Diese Verbindung zwischen, nennen wir es mal, durchschnittlichen Fußball und hochklassigen Fußball oder vielleicht sogar weltpolitischem Geschehen. Das erinnert mich so an eine Hannes Ringelstädter. Wir wissen alle, dann kauft man mal das Jan, die Erzählung. Aber er hat ja auch eine Anekdote erzählt, als er mal bei Austria Wien im Stadion gewesen ist. Und die waren wohl, da war es wohl das Derby und lief jetzt nicht so stabil für die Austria. Und da muss die Konversation so gewesen sein: Geherst, die stehen sie auch wie die Deutschen beim Schifffall fahren. Also quasi vor der afrikanischen Küste. Das war seinerzeit so diese Piratenthematik.
Ja.
Und dann so: Mir Österreicher, wenn wir Marine hätten, wir dann's raushauen, die Piraten. Und der andere sagt: Haben wir aber nicht, wir schlagen nicht einmal Rapid. Das ist so ziemlich genau diese Konversation, das runterzubrechen, was es aber sehr sympathisch macht. Aber um den Backflip nochmal zu Schweinfurt zu finden, dass die unangenehm sein können und durchaus Chancen haben. Das haben wir in Giesing gesehen. Das hat aber auch der nächste Löwengegner, der FC Ingolstadt, leidlich erfahren, dass das auch schief gehen kann. Deswegen machen wir einen ganz großen weiß-blauen Haken dahinter, hinter dieses Spiel, dieses 3:1. In ein paar Wochen wird nie wieder keiner mehr drüber reden, wie das zustande gekommen ist, dass das zwei Eigentore waren, dass du teilweise geschwommen bist, dass du den Nackenschlag vor der Pause hattest. Das wird in einigen Wochen oder eigentlich jetzt schon interessiert schon keinen mehr.
Du wirst vielleicht am Ende der Saison sagen, naja, 60 hat in diesem Jahr nicht oder in dieser Saison nicht diesen Fehler gemacht, gegen die hinteren Punkte liegen zu lassen, sondern diese Spiele haben sie gewonnen, wie auch immer. Sie haben gegen Schweinfurt gewonnen, sie haben gegen Ulm gewonnen und gegen Havelsee gewonnen in der Hinrunde. Die drei Mannschaften, wo du sagst, na, da musst du 9 Punkte holen, ja, die hast du geholt. Liebe Grüße an den SC Verl, die werfen in Havelsee 2 Punkte weg nach eigentlich überlegenem Spiel. Spielen 2:2. Also es ist schon auch eine Qualität, diese Spiele zu ziehen. Das darf man auch nicht kleinreden, auch wenn es natürlich fußballerisch Luft nach oben gibt. Aber diese Spiele zu gewinnen und auch in dieser Art und Weise zu gewinnen, über den Kampf, über Konzentration, Fokus, nicht überheblich agieren, auch das ist eine Qualität.
Ich glaube, das war dann auch so die grundsätzliche Gemengenlage beim Löwenanhang auf Giesings Höhen. Ich kann jetzt von mir sprechen. Wir haben uns, glaube ich, während dem Spiel ja auch schon so, wir haben uns ja regelmäßig ausgetauscht in diesem Spiel. Wir standen ja nebeneinander. Ich habe ja im Stadion schon gesagt, komisch, das ist jetzt eines der Löwenspiele der letzten Jahre, das mich am wenigsten packt. wo ich am wenigsten emotional richtig mitgehe. Und ich glaube, die Gründe, die haben wir schon erörtert, weil es so schnörkellos, glanzlos, effizient, einfach nur 3 Punkte mitnehmen und sonst nichts anderes. Und ich glaube auch, dass es so die Gemengelage, wie gesagt, komplett auch im Stadion so ein bisschen gewesen ist, weil auch als die Tore gefallen sind, es war mehr so, man nimmt es erleichtert zur Kenntnis, dass er drin ist. Es war jetzt kein ekstatischer Torjubel. Bei keinem.
Es waren ja auch keine Tore, wo du sagst, boah, wie haut er den denn rein, sondern, naja, beim ersten ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, ich war da fest überzeugt, dass der Ball vorbeiging, also dass der Schweinfurt-Spieler den quasi am kurzen Torpfosten vorbei ins Tor ausgrätscht. Und ich habe das erst gar nicht realisiert, dass es ein Tor war, weil ich den Ball da nicht gesehen habe. Und beim zweiten Tor war natürlich schon von 100 Meter Entfernung klar, dass das ein Eigentor war. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Das 3:1 war dann ja ein guter Einwurf natürlich von Lippmann, der aber natürlich der kompletten Schweinfurt-Abwehr durchrutscht und dann kommt da hinten Rittmüller zum Abschluss und schiebt den halt relativ unspektakulär flach ins kurze, ins lange Eck. Keine Tore, wo du jetzt aus dem Sattel gehst, aber natürlich, es war irgendwie, wie du sagst, ja, man geht jetzt da, man ist nicht so mitgegangen wie schon in anderen Spielen in dieser Saison, das muss man klar so sagen. Trotzdem, 3 Punkte sind 3 Punkte.
Nichts anderes. Atischer war es danach noch, weil ich dann noch ein Spätzle getroffen habe, mit dem ich dann noch in eine Borzen bin. Ich glaube, dieser Austausch dann in der Dreier-Vierer-Runde dann effektiv, ich glaube, der war ekstatischer als dann die 90 Minuten in der Westkurve, was aber trotzdem dann irgendwie schön ist und einfach so auch so wieder so einen schönen Fußball-Samstag-Nachmittag-Abend irgendwie abrundet,
ja,
weil es halt auch nicht so extrem zapfig war. Muss aber auch sagen, hat natürlich auch dann gepasst. Ich war davor noch im Christkindlmarkt irgendwie. Das war dann ein schöner Rahmen. Erst Familie Christkindlmarkt, dann mir zur Giersinger, dann Westkurve, dann Abend nur ein bisschen Borzen, ohne es zu übertreiben. Mir fällt gerade ein, von meinem Spätzle habe ich seit Samstagabend nichts mehr gehört, seit wir uns getrennt haben. Ich sollte mal nachhaken. Der klassische After-Giesing-Effekt. Wir sollten zwei Youngster beglückwünschen. Erstmal natürlich Clemens Lippmann zu seiner ersten Vorlage. Und wir
kuriose
sehen
Vorlage, auch, aber eine
kuriose Vorlage, aber sie zählt und bestärkt das, was wir vor einigen Wochen mal gesagt haben. Dieser Trend zu weiten Einwürfen, der ja durchaus ligenübergreifend, vereinsübergreifend zu beobachten ist. Jetzt hat es einmal funktioniert.
Deutscher Schäger Schwolkowiak.
Oh, ja. Ja. Stimmt, da war mal was.
Like, und wir kennt.
Und wir beglückwünschen Samuel Althaus. Lange hat's gedauert. Jetzt hat er seine ersten Profiminuten. Ich glaube, das ist verdient. Es werden auch, denke ich, nicht die letzten gewesen sein.
Ja, zumal, also die Geschichte wäre ja geil gewesen. Er kommt rein mit David Philipp zusammen, hat den ersten Ballkontakt, steckt den Ball wunderbar durch in den Lauf auf Philipp, geht sofort durch an den Fünfer und verpasst die Hereingabe von David Philipp nur um ein bisschen. Das wäre natürlich ein Einstand gewesen. Erster Ballkontakt, Vorlage, zweiter Ballkontakt, gleich das Tor gemacht selber. Das wäre eine geile Geschichte gewesen. Aber wäre auch ein bisschen zu viel des Guten. Man sieht, oder man hat in diesen wenigen Minuten gesehen, er hat durchaus Potenzial und Tatendrang sowieso, logischerweise.
Gut. Eine kleine Beobachtung. Und ich weiß nicht, ob du einen Gedankengang hast. Der Jubel von Marvin Rittmüller. Der Finger auf
die Lippen. Patrick Gedächtnisjubel.
Auch damals, ich glaube, damals warst du mit Anja im...
Es war gegen Havelse. Last-Minute-Tor gegen Havelse, ja.
Ich glaube, da habt ihr euch ausgetauscht. Kann man das wieder so und so interpretieren? Man kann sagen, die Fans zum Verstummen bringen, der Schweinfurt, aber da hat er nicht hingezeigt. Er ist abgedreht, hat eher so Richtung Haupttribüne.
Ich würde eher darauf tippen, dass es eher mannschaftsintern so eine Frotzelei war. So nach dem Motto, ja, du hast immer noch nicht getroffen, was ist denn da los? Und dann sagt er so, jetzt aber hier. Schnauze. So würde ich interpretieren, weil stand er danach auch beim Interview und hat da jetzt auch nicht schlechte Laune geschoben oder so. Ich weiß gar nicht, ob er sich bei Magenta dann geäußert hat dazu, zu diesem Torjubel.
Er hat gemeint, dass jeder kann das so interpretieren, wie er es möchte und mehr sagt er dazu nicht.
Er ist ja grundsätzlich ein grundsympathischer Typ und keiner, der, glaube ich, ein Stinkstiefel ist. Deswegen würde ich ihm jetzt da auch keinen glaube nicht, dass das eine Trotzreaktion war oder so, sondern einfach, ich glaube, da ging es eher mannschaftsintern darum, zu zeigen, hey, ich kann es ja doch. Und wenn er mir nur frei 8 Meter vor dem Tor vor die Füße fällt, dann mache ich ihn.
Es kann ja theoretisch auch mal sein, dass dir irgendjemand mal aus deinem Umfeld oder auch in der Arbeit, wir kennen sie, auch mal doof gekommen ist, dann kann das auch irgendwie so sein, so, das muss noch nicht mal zielgerichtet sein, sondern erstmal so dieses, ich weiß doch, dass ich es kann und vielleicht bin ich auch erleichtert, dass ich jetzt auch endlich mein erstes Tor habe. Viel Interpretationsspielraum.
Und von dem Schienenspieler würde ich mir jetzt auch keine, weiß ich nicht, 8 Saisontore erwarten. Also, dass der ein bisschen braucht, ein Tor zu schießen, ja mein Gott. Also, dafür sind zuallererst mal andere da.
Es wird ihm gut tun, es hat dem Löwen gut getan und es bringt mich tatsächlich zu einer Rubrik, die ich jetzt seit langem mal wieder rausziehe, weil mich haben da mal ein paar Zahlen interessiert.
Flo's Fakten.
Ich ziehe ja ganz gerne mal ein paar Zahlen raus und ich dachte mir, jetzt ist es auch mal sinnvoll, die Kauczynski-Tabelle rauszuholen, einfach mal um zu gucken, was hat's denn gebracht? Seit 7 Spielen ist Markus Kauczynski jetzt Cheftrainer des TSV 1860. 7 Spiele, davon 5 Siege, 2 Niederlagen. Klammern wir mal das Toto-Pokalspiel in Hauptstadt aus. Das war ja auch ein Sieg, sonst hätten wir noch eins mehr. Aber wir beziehen uns jetzt mal auf die Liga. Das spült 60 innerhalb der letzten 7 Spiele auf Rang 3. Es gibt nur 2 Teams, die stärker sind. Das ist Hansa Rostock. Die haben aus diesen 7 Spielen 17 Punkte geholt bei 21:6 Toren. Der SC Verl, der hat 15 Punkte geholt mit 23:9 Toren. 60 auf Rang 3, ebenfalls 15 Punkte mit 13:9 Toren. Da sehen wir schon, an der Torausbeute könnte man noch ein bisschen schrauben. Aber ich glaube, das ist jedem bewusst. Momentan ist es so, es reicht, um die Punkte zu holen. Man muss auch sagen, bei diesen 9 Gegentoren sind natürlich deren 4 von Regensburg noch drin. Deswegen auch die Defensive ist deutlich stabiler. Und der Vollständigkeit halber, Mannheim und Cottbus folgen auf den Rängen 4 und 5 ebenfalls mit 15 Punkten. Nur da ist die Tordifferenz ein bisschen anders. Auch die haben 5 Siege und 2 Niederlagen. Ich glaube, wir können jetzt endgültig konstatieren, der Trainereffekt hat geholfen. Es ist eine Absolut. Achterbahnfahrt. Das hat Magenta in einer schönen kleinen Grafik am heutigen Dienstag, wenn wir aufzeichnen. So, jetzt ist es 20.51 Uhr am 9. Dezember 2025. Hat es sehr, sehr schön illustriert. Es ist bemerkenswert. Und so fühlt sich es auch so ein bisschen an. Eine gewisse Konstanz wäre noch ein bisschen einfacher. Allerdings, so kriegst du natürlich mehr Emotionen. Das muss man der Ehrlichkeit schon auch dazu sagen. Also, in der Hinsicht, das funktioniert. Im gleichen Zuge habe ich mal gedacht, komm, ich schaue mir mal die Scorer-Tabelle der dritten Liga an. Weil das ist ja auch immer so ein Seismograf. Wie bist du unterwegs? Oftmals ist es ja so, dass Teams, die tendenziell eher im Mittelfeld oder weiter unten hängen, meistens irgendwie 1 oder 2 Überperformer haben, die das Ding am Leben erhalten. Bei 60 ist das ein bisschen anders. Auf welchem Platz, glaubst du denn, kommt in der Topscorer-Tabelle der dritten Liga der erste Löwe?
Sehr weit oben. Also, wer ist der Topscorer der Löwen momentan? Ist jetzt die Frage. Ist es Sigurd Haugen? Wahrscheinlich. Ja.
Es ist Sigurd Haugen.
Also ich würde irgendwo zwischen 10 und 15, würde ich sagen.
Wenn überhaupt. Sigurd Haugen ist der Topscorer der Löwen auf Rang 29.
Wow, okay. Krass.
Mit 6 Toren, 1 Vorlage, macht 7 Scorerpunkte. Ebenfalls 7 Scorerpunkte hat Patrick Hopsch mit 4 Toren und 3 Vorlagen. Der ist damit auf Rang 31. Ist ja auch ein bisschen gewertet an der Zahl der Einsatzminuten, ne? Muss man auch mal so ein bisschen einordnen. Ja, und der drittbeste
Tor zählt tendenziell wahrscheinlich mehr als eine Vorlage.
Zweifel, oder? Bei Gleichstand zählt das Tor mehr und dann eben, wie viele Minuten du pro Tor benötigst. Und der Vollständigkeit halber, der dritte Topscorer der Löwen, das ist Kevin Volland mit 2 Toren und 4 Vorlagen. Das macht 6 Scorerpunkte, bedeutet ligaweit Rang 44.
Wenn du die Last auf vielen Schultern verteilst, dann soll es mir auch recht sein. Also Torschützenkönige hatten wir in den letzten Jahren genug, auf die kann ich verzichten. Aber ja, natürlich eine interessante Statistik. Ich würde Platz 1 interessieren, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, Tolcay Ciyechi von Energie Cottbus, wahrscheinlich ist es nicht, gibt es wahrscheinlich noch einen besseren. Aber Ciyechi ist natürlich
momentan... Ich blätter eine Seite zurück.
Ja, also
das musst du kurz überbrücken, es dauert kurz einen Moment, bis die Seite liegt.
Ich überlege gerade, wer es sonst sein könnte. Mir fällt jetzt da aus dem FF tatsächlich keiner ein. Du nickst schon.
Du hast aber vollkommen recht.
Ja,
es ist Tolcay.
Kann nur Ciyechi sein, ja.
der hat schon 18 Punkte, 12 Buden, 6 Vorlagen.
Ah, der
in 17
ist schon
Spielen 18 Punkte.
Und das widerlegt ja die These, dass man sagt, naja, die da unten, die haben oft einen, der sie rettet. Chiachi, ja, schießt möglicherweise Cottbus im Alleingang in die zweite Liga momentan. Also die, das ist schon echt, also was der abzieht, ist schon echt Wahnsinn. Und ja auch über Jahre hinweg quasi, oder über seit Cottbus in der dritten Liga wieder spielt. Also 1,5 Jahre absoluter Topspieler der dritten Liga. Ein Wunder, dass der nochmal geblieben ist.
Ähnliches gilt ehrlicherweise für meinen Gedankengang her auch auf für Rang 2, das ist nämlich Berkan Taz vom SC Verl.
Der hat
auch 17 Spiele, hat 17 Punkte, also 8 Tore, 9 Vorlagen. Und der Erste, der dann den Gedankengang von vorher so ein bisschen, ich sage mal, unterstreicht, das ist auf Rang 3, nämlich Lars Gindorf von Alemannia Aachen. Der hat in 14 Einsätzen 14 Punkte, 12 Buden, 2 Vorlagen.
Okay. Auch stark.
Ebenfalls 14 Punkte zur Vervollständigung. Auf der 4 ist Florian Pick vom 1. FC Saarbrücken. 8 Tore, 6 Vorlagen. So viel dazu. Übrigens der beste Scorer des nächsten Gegners von 60 München, vom FC Ingolstadt, den finden wir hier auf Rang 8. Das ist Marcel Kostli mit 11 Punkten, bestehend aus 6 Toren und 5 Vorlagen.
Aber Kostli ist doch Verteidiger, oder? Das wundert mich jetzt.
Rechtes Mittelfeld.
Kann man tatsächlich, ich habe den als Innenverteidiger abgestempelt. Ich weiß nicht, wieso. Da vertue ich mich komplett.
Schienenspieler, rechter Schienenspieler.
Okay. Ja, dann soll das sein.
Lässt es ihm.
Wenn er will, dann soll er halt Schienenspieler sein.
Was sagt das jetzt aus? Wir haben noch 2 Saisonspiele. Wir haben das Gastspiel in Ingolstadt, über das wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten werden. Und dann haben wir das letzte Spiel zu Hause gegen den SC Verl. Dann ist die Hinrunde beendet, dann ist das Kalenderjahr beendet. Du bist jetzt in einem deutlich besseren Flow. Es geht jetzt einfach darum, da ich sage mal, wenn du aus diesen beiden Spielen 4 Punkte holst, dann bist du richtig dick in der Musik dabei und dann kannst du dich nochmal auf dich besinnen. Dann kommt das Trainingslager in Belek in der Türkei Anfang Januar. Dann ist wirklich alles drin und dann kommen wir besser aus dieser Hinrunde raus, als es, ich sage mal, so im Ende September, Anfang Oktober ausgesehen hat.
Ich würde eher sogar sagen, als es im November noch ausgesehen hat. Also wann war das Regensburg-Spiel? Da war schon November, glaube ich. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt, dass man jetzt da nochmal nach oben schauen kann. Ja, 9. November, genau vor einem Monat, war die Schmach von Regensburg, nennt sich nur noch. Das ist schon, also ja, bemerkenswert. Liegt natürlich auch daran, dass diese dritte Liga mal wieder extrem ausgeglichen ist, dass jeder jeden schlägt. Aber ja, ich will nicht zu träumen beginnen, aber natürlich, du hast es in der eigenen Hand, aus dieser doch sehr gefühlt, sehr verkorksten Hinrunde eine relativ gute zu machen oder zumindest eine brauchbare und dir eine Basis zu schaffen, um mit einer guten Rückrunde, naja, könnt ihr euch selber denken.
Ich sag mal so, ich bin ja schon froh, dass wir Stand heute relativ neutral rechnen können. Ne? Weil ich sag mal, in den letzten Jahren war es eher so, du hast gerechnet, wie viel Abstand habe ich zu den Abstiegsplätzen. Das war dann das Aufregendste. Oder du warst eh im grauen Mittelfeld, ich sag mal wirklich mittendrin. Stand jetzt ist es so, 60 hat 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, hat aber nur 4 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Wenn du das in diesem Maße halten kannst, ist alles in bester Ordnung, ehrlicherweise. Und dass diese Liga verrückt ist, das glaube ich, sagen wir in Folge 197 zum 2865. Mal. Es stimmt aber und es bestätigt sich jedes Jahr wieder, ein kleiner Streak, und du bist mitten in der Musik. Du hast dieses Jahr keinen Überperformer. Ja, Cottbus und Duisburg, die sind so die souveränsten. Auch Duisburg bekommt momentan so ein bisschen Probleme, aber sie sind beide keine Überflieger. Die lassen verstärkt immer wieder Punkte.
Ich glaube, dass Duisburg vor allem die Luft ausgehen wird. Die kamen von so weit oben jetzt. Und wenn man sich die letzten Ergebnisse so anschaut, dann zeigt der Trend schon sehr stark nach unten. Also ich glaube nicht, dass die bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen werden.
Würde ich momentan auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Und nur um dem mal nochmal ein Bild zu geben, zwischen dem Tabellenführer Energie Cottbus und 60 München sind es in Anführungszeichen nur 8 Punkte. das spricht jetzt nicht für eine Zweiklassengesellschaft in dieser Liga. Überhaupt nicht. Oder in einer Mehrklassengesellschaft, sondern das ist sehr, sehr fluide. Das heißt, nochmal zwei Siege und grundsätzlich nehmen sich ja normalerweise mindestens zwei Teams pro Spieltag in derselben Tabellenregion ja auch noch die Punkte weg. Gehört auch dazu.
Wir brauchen jetzt nächstes Wochenende schon. Fair gegen Essen zum Beispiel. Wenn es um Punkte wegnehmen geht.
Lass uns doch vielleicht gleich mal diesen Seitblick machen, wenn wir da schon drüber gucken. Freitag, 12.12. eröffnet wird das Wochenende mit dem Duell Ulm gegen Osnabrück. Dann haben wir das Duell am Samstag. Saarbrücken gegen Hoffenheim 2, Ingolstadt gegen 60 München, Stuttgart 2 gegen Hansa Rostock, Duisburg gegen Aue, Aachen gegen Viktoria Köln. Das späte Spiel, und das ist richtig spannend, Verl gegen Essen. Ich glaube, da lohnt sich für uns alle der Blick nach dem Ingolstadt-Spiel da rein.
Nach 6 Toren plus.
Ja, es sollte unterhaltsam werden. Und dann haben wir am Sonntag noch die Duelle Wiesbaden gegen Cottbus, auch eher undankbar. Regensburg gegen Mannheim und ja, das 19:30-Spiel, das ist, glaube ich, schon die Vorentscheidung, was unten vonstatten geht, nämlich Schweinfurt gegen Havelse.
Geht's um die Schwarzwurst. Ja, es ist, also, wenn man die Duelle anschaut, natürlich interessant, aber auch wenn du die Historie oder die jüngere Historie der Mannschaften anschaust, die vorne mitspielen. Rostock zum Beispiel, auch da, mal klar, die stehen vor uns, sind Mitfavorit vor der Saison gewesen, aber die haben jetzt auch nicht so die überragende Hinrunde hinter sich, haben jetzt auch wieder gegen Aachen in Überzahl, glaube ich, ein spätes 2:1 dann noch weggeworfen in den 90+10 oder so. Also da ist jetzt keiner dabei, der vor Selbstvertrauen strotzt, bis auf Cottbus, die muss man da jetzt ausnehmen, weil die wirklich einen Lauf haben. Alles andere ist, da haben wir die Sorgen, die wir durch die Hinrunde getragen haben, die haben wir bei weitem nicht exklusiv da oben. Deswegen, man muss schauen, irgendwie bei sich zu bleiben, die Schlüsse daraus zu ziehen, und der Trend ist momentan 60s Friend. Zumindest was die Ergebnisse angeht.
Darum geht's ja. Und ganz ehrlich, lieber nehme ich auch die glanzlosen Punkte mit, anstatt dass ich plötzlich spielerisch anfange zu glänzen und dann lässt du wieder Dinger liegen und raufst dir die Haare. Also
Es geht ja in dieser Liga sowieso nicht darum, irgendwie Spiele mit fliegenden Fahnen zu gewinnen, sondern es geht darum, die Ausrutscher oder die Ausschläge nach unten so gering wie möglich zu halten. Und wer die Ausschläge so gering wie möglich hält, der wird am Ende wahrscheinlich ganz oben stehen. Wie der seine Spiele gewonnen hat, völlig egal. Also da gibt es genug Beispiele der letzten Jahre, wo Mannschaften aufgestiegen sind, die jetzt nicht den Überfußball gespielt haben, die aber halt ja immer irgendwie da waren, wenn es drauf ankam. Und das macht Cottbus momentan par excellence. Die gewinnen ihre Spiele auch knapp, aber sie gewinnen sie.
Es tut gut, dass da wieder Punkte kommen. Und jetzt haben wir noch zwei Spiele und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Fakt ist, ich glaube, der Löwenkosmos ist momentan sehr, sehr beruhigt, was die sportliche Ausgangslage angeht. Und ich habe auch das Gefühl von dem, was Markus Korzynski sagt, über das, was auch die Spieler rund um die Spieler, die Partien von sich geben, die wirken sehr, sehr aufgeräumt. Die wirken sehr fokussiert und sagen, ja, natürlich ist es gerade nicht schön, aber hey, wir ziehen die Spiele. Da können wir froh sein, dass man die Spiele jetzt zieht. Das könnte ganz anders sein. Außerdem gibt es dir natürlich, wenn du jetzt konstant so Spiele ziehst, für den Kopf natürlich dieses Ding, wir ziehen das.
Ja.
Wir ziehen das und ich bleibe dabei, ich glaube, das sagen wir zum vierten Mal in Folge, oder ich oder wir, sinnbildlich ist für mich Kevin Volland. Das ist das Sinnbild dieser Stabilisierung.
Wobei man sagen muss, er hat nicht das beste Spiel gehabt gegen Schweinfurt, aber trotzdem bin ich da bei dir. Er war offensiv sehr unglücklich, vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, aber er hat halt nicht aufgesteckt und ist immer wieder, hat er sich reingeworfen, hat sich auch getraut, Fehler zu machen. Und er ist ja fast 90 Minuten lang hat sich der aufgerieben auf dem Platz, hat viele Wege nach hinten gemacht. Ich erinnere mich an einen Sprint auf der linken Außenbahn, müsste es gewesen sein, vor der Westkurve, wo er einem deutlich jüngeren Spieler, der auch deutlich schneller war, aber mit all der Erfahrung irgendwie noch den Ball abluchst und den Zeiten ausklärt. Also sind so kleine Momente, wo man sieht, also der hat schon verstanden, worum es geht, und natürlich klappt bei dem nicht alles, aber er bringt halt andere Qualitäten auf den Platz, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt oder so sieht.
Eine Beobachtung, die für meinen Geschmack auch das bisschen unterstreicht, dass ein Selbstvertrauensschub einfach da auch da gewesen ist. Kurzzeitig hatten ja Marvin Rittmüller und Clemens Lippmann auch mal die Seiten getauscht. Also eine gewisse Flexibilität, also ein Reagieren, das machst du ja erst, wenn eine gewisse Sicherheit da ist, weil sonst sagst du, komm, bleibt's bei eurem Stiefel, verschafft euch Sicherheit, macht eure Aufgaben. Wenn es aber anfängt, langsam so dieses, ich will jetzt nicht sagen blinde Verständnis, aber so dieser Automatismus auch einsetzt, ist das für mich durchaus auch sinnbildlich, dass es langsam aber sicher in Fleisch und Blut übergeht. Und auch das, glaube ich, kann uns positiv stimmen. Wenn wir vorausblicken in die nahe Zukunft, über Ingolstadt sprechen wir gleich. Unmittelbar nach dem Ingolstadt-Spiel, was heißt unmittelbar, am Montag danach nochmal der Hinweis, am kommenden Montag, den 15. Dezember um 15 Uhr ist die Auslosung des Toto-Pokal-Halbfinales. Nochmal zur Erinnerung, neben 60 noch dabei ist Regensburg, Burghausen und Würzburg. Nur wenn das Los Regensburg gezogen wird, besteht die Chance auf ein Heimspiel auf Giesingshöhen. Sollte es gegen Burghausen oder Würzburg gehen, wegen klassentieferem Gegner würde 60 definitiv auswärts antreten. Spieltermin 24. März, 14. oder 14. April. Es sei denn, es gibt eine Live-TV-Übertragung, dann ist der wahrscheinlichste Spieltermin der 28. März.
Die Frage, die mich umtreibt, ist, welche Person bekommt im Rahmen dieser Auslosung den BFV Friedenspreis verliehen?
Rainer Koch wird es nicht sein?
Ich will jetzt nicht unken, aber er würde da irgendwie gut reinpassen in diese Reihe. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Reine private Äußerung. Liebe Grüße. Nee, nein.
Wollen wir wirklich diesen Sideblick nach Washington machen?
Nein.
Nein.
Ich glaube, die losen zurzeit immer noch Gruppe I aus oder so.
Ja.
Ja, sind gerade noch irgendwo zwischen den, weiß ich nicht.
Wobei man jetzt fairerweise sagen muss. Und,
keine Ahnung.
Ja. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, die Auslosung selber in dieser halben Stunde oder was es gewesen ist, die war ja relativ zügig, flüssig, auch mit den Erklärungen. Das fand ich ja noch okay. Das ganze Brimborium drumherum war einfach unter aller Kanone. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mich nie wieder beschweren über irgendeine Auslosung von DFB-Pokal, Champions League, Europa League, schieß mich tot, wo man halt so alle Auslosungen mal angucken kann. Ich werde nie wieder irgendwie großartig meckern über irgendwelche Aufmachungen.
Ja, dann lobe ich mir die BFV-Auslosung.
Was habe ich auch gelesen? Keiner macht mehr Witze. Ja, genau.
Oder wo auch immer.
Auch dann, auch
halbe
das ist
Stunde,
noch.
Viertelstunde YouTube-Stream, zack, 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 Kugeln raus. So, EV Illertissen gegen TSV Hauptstadt, passt.
Ja, und dass da auch junge Journalisten to be oder Moderatoren to be mal ran dürfen und das dann vielleicht mal ein bisschen hölzern wirkt, geschenkt. Alles sympathischer als das, was da vorgefallen ist. Und wenn, ich glaube, es darf jetzt viel bewusst sein, wenn wir Auslosungen sehen, egal wo. Das ist mittlerweile Jammern auf hohem Niveau. Und ich werde auch über Giorgio Marchetti, das habe ich gleich auch irgendwo gelesen, Giorgio Marchetti macht das toll bei der UEFA. So. Dürft uns aber, wird uns erst in ein paar Jahren treffen, nämlich wenn 60 den Toto-Pokal gewonnen hat und dann den DFB-Pokal gewonnen hat. Also in der Saison.
Dann Europa League gewonnen hat und dann Champions League spielen. So. So wird ein Schuh draus.
So, bevor wir jetzt in den Schmarrn gehen, gehen wir zurück auf die dritte Liga und dann gucken wir mal in Richtung, jetzt muss ich den Jingle finden. Na, wo ist er denn?
Jingle Bells.
Und so weiter. Genau, Jingle Bells. Ja. Hier, da ist er. Jetzt er.
Rüberglut.
Wir wollen vorausblicken auf Spieltag Nummer 18. 60 muss zum FC Ingolstadt in den Audi Sportpark. Bellen 13. momentan. Interessant aus Löwensicht, in der Heimtabelle ist der FCI auf Rang 16. Bei 8 Heimspielen 3 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen bei 14-11 Toren. Auch interessant. Die höchste Platzierung in dieser Saison waren zweimal Platz 10 an den Spieltagen 1 und 12. Höher ist es für die Schanzer noch nicht rausgegangen. 24 Duelle hat es mittlerweile gegeben zwischen 60 und den Schanzern. 10-mal ging der Löwe als Sieger vom Platz 8, Remis, 6 Niederlagen bei 40-34 Toren. Wir wissen alle, diesen Club gibt's in dieser Form erst seit 2004. FC Ingolstadt 04 klingt immer so, 1904.
Tradition, natürlich.
Nein.
1804 hätte ich fast gesagt.
Also knapp 22 Jahre alt. Gründungsdatum ist der 5. Februar 2004. Und zwar, die meisten werden es wissen, aber noch einmal zur Erinnerung, durch die Ausgliederung der beiden Fußballabteilungen des MTV Ingolstadt und des ESV Ingolstadt, beide damals mit extremen finanziellen Problemen. Und der Unternehmer Peter Jackwert wollte damals bei einem von beiden einsteigen. Und dann hat der andere gesagt, ja, wenn du den jetzt unterstützt, dann sind wir tot. Und dann ist man in der großen Runde zu dem Entschluss gekommen, bekommen, hey, wir gründen einen neuen Verein und machen den FC Ingolstadt 04 draus. Dieser Peter Jack wird damals 46 Jahre alt, heute 68 und heute noch Präsident dieses Vereins. Ich habe nochmal nachgeguckt. Beim ESV Ingolstadt wird tatsächlich seither nicht mehr Fußball gespielt. Beim MTV Ingolstadt hat man aber dann für den Fußballbreitensport eine Fußballabteilung quasi neu gegründet. Die spielen heute in der neuntklassigen Kreisklasse. So viel zur Geschichte des FC Ingolstadt. Wir haben noch zwei Spieler, von denen wir nur einen wirklich im Blick haben werden am kommenden Wochenende, wenn 60 da, ich sag's mal böse, an der Ölraffinerie gastiert. Jannik Deichmann, an den erinnern wir uns gut. Der hat sich allerdings eine Sprunggelenksverletzung zugezogen am 22. November beim 0:1 in Osnabrück. Der ist ja unumstrittener Stammspieler auf der Rechtsverteidigerposition beim FC Ingolstadt. Den werden wir nicht sehen. Mittlerweile auch schon 31 Jahre alt. Das hätte ich tatsächlich irgendwie gar nicht gedacht. In den beiden Saisons, in denen er bei 60 war, von 21-22 und 22-23 77 Spiele für 60 gemacht hat. Bei 7 Tore und 6 Assists erzielt. Ich erinnere mich noch an unsere Diskussionen und auch ehrlicherweise der gesamte Löwenkosmos, der darüber diskutiert hat, wie kann man denn, den muss man halten unbedingt und es hat nicht funktioniert. Erinnern wir uns, glaube ich, noch lebhaft. Ein Spieler, den wir allerdings am kommenden Wochenende im FCI-Trikot sehen werden und der natürlich auch ein ausgerechnet Potenzial hat, das ist Simon Lorenz, mittlerweile 28 Jahre, Innenverteidiger und auch unumstrittener Stammspieler beim FC Ingolstadt. Der hat ja eine Saison für 60 München gespielt, das war die erste in der dritten Liga damals, also die Saison 2018-19 und da ist er tatsächlich auf satte 40 Pflichtspieleinsätze gekommen. Bei 4 Toren war damals ausgeliehen vom VfL Bochum. Das heißt, wir haben einmal mehr die ausgerechnete Situation, die wir ja sowieso fast in jedem Drittligaspiel so ein bisschen haben.
Ich war jetzt gerade am Schauen. Ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel in Ingolstadt, wo ich auch im Stadion war. Ich wusste jetzt wirklich, weil ich irgendwie war bisher jedes Ingolstadt-Spiel fast ein denkwürdiges. Ich weiß nicht, irgendwie hab ich das so im Kopf, weil halt schon ein paar dabei waren. Aber das, was ich meinte, war tatsächlich schon 1920. Es liegt irgendwie in meiner Erinnerung deutlich näher. 2:2 in Ingolstadt. Früher Rückstand, dann Doppelschlag. Prinz Owusu und Sascha Mölders, 16. und 19. Minute. Stand 2:1 für 60. Und dann hat ein gewisser Maxi Beister rot gesehen. Das weiß ich, das war ein relativ rüdes Foul damals. Und kurz darauf schießt Ingolstadt den Ausgleich. Ich musste das jetzt nachschauen, weil ich irgendwie das im Hinterkopf hatte.
Mhm.
War damals emotional.
Es gab
war ja auch die
wenig
Saison,
Spiele.
Ja.
Es gab wirklich wenig Spiele zwischen Schanzer und Löwen, die, nennen wir es mal, unemotional waren. Das waren immer eklige Spiele, ja. Enge Spiele, ich nenne es mal unsympathische Spiele. Da gab es immer sehr viele Nicklichkeiten, es gab viele Dinge, über die man sich aufregen konnte, nachhaltig aufregen konnte, die auch gewisse Abneigungen der beiden Fanlager manifestiert haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich will gar nicht so sehr in die Tiefe einsteigen, aber ich sag mal, das Spiel, was mir natürlich am präsentesten noch ist, das ist dieses Endspiel um die Relegationsteilnahme in der Corona-Saison 2021, das einfach unfassbar wehgetan hat, weil da so viel in diesem Spiel einfach gegen 60 gelaufen ist. Ich sag nur rote Karte für Marco Hiller, der Elfer. Du schmeckst nochmal ran. Auch da Nicklichkeiten. Das hat sich eingegraben in meinen Kopf. Das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
Aber insgesamt eigentlich Ingolstadt immer oder oft eher gut ausgegangen als schlecht. Viele Unentschieden, glaube ich. Vom Trend her, auch die Zweitliga-Duelle war, glaube ich, 60 eher der Sieger als der Verlierer. Aber egal, es zählt die Zukunft, nicht die Vergangenheit.
Absolut.
Die liegt bei mir im Audi Sportpark. Ich bin im Stadion. Bin gespannt, wird natürlich wieder ein atmosphärisches Heimspiel werden. Das letzte atmosphärische Heimspiel war das in Regensburg. Da bin ich bedröppelt dann nachher aus dem Stadion gegangen. Ich hoffe nicht auf Wiederholung.
Das hoffen wir alle nicht. Wie so oft, glaube ich, geht es auch da so ein bisschen um die Art und Weise, wenn du da, das kann ein enges Ding werden. Wenn du da ein kämpferisches Unentschieden holst, glaube ich, kann jeder ganz gut damit leben. Wir müssen aber nicht drum herum reden, dass ein Auswärtssieg in Ingolstadt der Seele durchaus gut tun würde.
Aus
den letzten
halt
5 Duellen gab es auch nur eine Niederlage in Ingolstadt.
Und so ein Sieg in Ingolstadt wird dir halt mit Blick auf den letzten Spieltag des Jahres eine ziemliche Lockerheit verschaffen, glaube ich, als Mannschaft. Zu wissen, okay, wir spielen da gegen den SC Verl, möglicherweise die beste Mannschaft der Liga, also aus meiner Sicht fußballerisch die beste Mannschaft der Liga. Aber wir haben halt dann keinen Druck, weil wir haben die 30 Punkte, die es also nach meiner Rechnung sein sollten. Und alles andere ist natürlich kein Bonus im klassischen Sinne, aber vom Gefühl her kannst du sagen, naja, wenn wir es verlieren, ist nicht viel hin. Wenn wir es gewinnen, dann sind wir halt ja dick im Geschäft. Aber ja, um den Dreh zum Anfang der Folge zu schaffen, du musst jedes Spiel erstmal spielen, egal wie der Gegner heißt. Deswegen denken wir von Spiel zu Spiel. 3 Euro ins Phrasenschwein.
Aber ich sag mal, für dieses Jahresfinale ist es, denke ich, die einzig richtige Herangehensweise. Kleiner Funfact noch, weil es mir gerade ins Auge sticht. Wenn du auf transfermarkt.de ja so diese Daten der Duelle mal so rausguckst, kommt ja auch immer die Auflistung der Top-Torjäger des Duells, ne? Wer hat denn in diesen Duellen insgesamt die meisten Tore geschossen? Der Topspieler ist mit 4 Treffern Marcel Gauss, der ja mittlerweile seine Karriere beendet hat. Auf Rang 3 kommt Sascha Mölders mit 3 Buden. Und dann werden ja nur die Top 5 angezeigt. Die nächsten 3 haben jeweils 2 Tore. Und jetzt wird es interessant, es ist Yannick Mausen mit 2 Toren für Ingolstadt. Es ist Maxi Wolfram jeweils mit 1 Tor für Ingolstadt und 60. Und dann kommt Kevin Volland mit 2 Buden. Damals noch aus Zweitliga-Zeiten.
Tja, dann bitte, Kevin, in dieser Liste dich ein bisschen nach oben befördern noch.
Wir drücken dir die Daumen.
Ja, mein nicht Zettel ganz uneigennützig.
Nein, du würdest viele, viele glücklich machen. Aber kein Druck, no pressure. So, mein Zettel ist leer, mein Lieber.
Ja, meiner auch. Ich würde nur kurz ein bisschen Organisatorisches ansprechen. Ich bitte um Verständnis, dass wir in letzter Zeit dieses interaktive Versprechen, das wir zu Beginn der Saison abgegeben haben, ein bisschen gebrochen haben. Ihr dürft uns natürlich ans Bergfest-Phone auch unaufgefordert Sprachnachrichten schicken. Nur dieser Hinweis, wir haben jetzt in den letzten Wochen nicht so zu Beteiligung aufgerufen. Das lag auch an terminlichen Gründen, Gründen, die nicht an diesem Podcast lagen, sondern halt im Leben drumherum. Das soll es ja auch noch geben. Deswegen da bitte im Verständnis. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, wenn ihr was loswerden wollt, einfach zum Handy greifen, Sprachnachricht ans Bergfest-Phone und dann sprechen wir hier in der Folge drüber. Gilt übrigens auch für unsere Experten. Die werden auch wieder zu Wort kommen, spätestens dann, wenn wir auf die Hinrunde als Bilanz quasi schauen, dann werden wir sicherlich die ein oder andere Expertenstimme unseres Bergfest-Expertenquartetts einholen. Ja, also das nur kurz mit Bitte um Verständnis quasi, dass dieser interaktive Ansatz gar nicht so gelebt wird, wie wir es vielleicht angekündigt hatten vor der Saison. Aber ja.
Wir wollen es definitiv ganz, ganz bald wieder aufleben lassen. Also fühlt euch da frei, bitte schickt uns eure Ideen, Sprachnachrichten. Wir werden auch gucken, dass wir unseren WhatsApp-Channel mal wieder ein bisschen reaktivieren. Ja. Den haben wir hier nämlich auch noch. Also ihr könnt unseren WhatsApp-News-Channel da auch abonnieren und nochmal die Sprachnachrichten via WhatsApp an folgende Telefonnummer. Unser Bergfest-Phone hat die 0162 151 7854.
Auch in den Shownotes zu finden, die Nummer.
So ist es. Jo, dann, lieber Alex, machen wir den Deckel drauf auf die Nummer 197, während ich jetzt dann noch ein bisschen in den 97er Erinnerungen schwelge. Ich weiß genau, was ich jetzt bei YouTube gleich hersuchen werde, einfach nur fürs Gefühl. Ich weiß nicht,
Kannst du den Schalker Europapokalsong auswendig?
Textlich. Ja.
Wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso, Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war eine Show oder die Show.
Ja. Legende, damals bei RTL. Damals gab es noch Final, Hinspiel und Rückspiel im UEFA-Pokal.
Ja, stimmt.
Das ist total surreal, eigentlich.
Kommentiert von Werner Hansch, glaube ich. Oder?
War das Finale nicht dann sogar statt bei RTL bei Sat.1 das Rückspiel? Haben sie da nicht?
Sein, ja.
War noch irgendwas?
Ich verbinde das immer mit Werner Hansch irgendwie.
Stimmt aber auch. So, bevor wir jetzt komplett abdriften in andere blaue Sphären, machen wir den Deckel drauf. Wir verbleiben von diesem Stammtisch mit den besten Grüßen. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
euch gefällt das Giesinger Bergfest. Hm? Na, dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.